das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Anna Planken.
Einen schönen guten Abend wünsche ich. Was so ein klassischer Brief im digitalen Zeitalter im Jahr 2019 anrichten kann. Ein Brief lässt heute die Emotionen hochkochen. Warum? Weil er die Frage aufwirft, ob diese beiden Männer vielleicht doch miteinander reden sollten. Der Thüringer CDU-Spitzenkandidat Mike Moring mit dem AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke. Ergebnisoffene Gespräche fordern die Unterzeichner des umstrittenen Briefes. Sie kommen alle aus der CDU. Einige haben Funktionen in der Kommunalpolitik in Thüringen. Und was sie fordern, geht tief ins christdemokratische Mark. Erstens hat die CDU vor der Wahl gesagt, dass sie auf keinen Fall mit der AfD zusammenarbeitet. Und zweitens ist die AfD in Thüringen durch ihren Spitzenkandidaten Höcke, den man laut Gerichtsurteil sogar Faschisten nennen darf, ein Spezialfall, eine Zerreißprobe für alle, die generell erstmal gesprächsbereit sein wollen.
Das ist der Aufruf, der den Stein ins Rollen gebracht hat. Demokratie erfordert Dialog. Damit fordern 17 Thüringer CDU-Lokalpolitiker ergebnisoffene Gespräche mit allen Parteien, auch mit der AfD. In einer freiheitlichen Gesellschaft könne es nicht sein, dass fast ein Viertel der Wählerstimmen bei diesen Gesprächen außen vor bleibe, so ihr Argument. Ähnlich hatte sich vor einigen Tagen der stellvertretende Thüringer Fraktionschef geäußert. Steht die Thüringer CDU vor einer Zerreißprobe? Spitzenkandidat Mike Moring ließ heute über seinen Generalsekretär verkünden.
Eines ist auch klar, eine Zusammenarbeit und eine Regierungskoalition mit den Linken schließen wir genauso aus wie mit der AfD. All das, was wir im Vorfeld gesagt haben, gilt natürlich auch nach der Wahl.
Dennoch, der Appell der Thüringer beschäftigte heute auch die CDU-Bundestagsfraktion.
Reden müssen wir mit den Wählern und mit unzufriedenen Leuten.
Dass wir uns jetzt auch darauf besinnen, das einzuhalten, was wir vor der Wahl versprochen halten, tut, glaube ich, in der Demut gut, in einem ersten Schritt Vertrauen zurückzugewinnen.
Für die Spitze der Bundestagsfraktion ist die Lage klar.
Wir haben hier im Deutschen Bundestag und wir haben auch auf Parteitagsebene ganz klare Regelung, dass wir außer Geschäftsordnungsfragen nichts mit der AfD und nichts mit den Linken zusammen machen, und daran halten wir uns auch.
Die 17 Lokalpolitiker sind möglicherweise nicht die einzigen, sagen Beobachter. Nach der Landtagswahl brauche die Thüringer CDU klare Ansagen.
Man müsste so schnell wie möglich ein beschlussfähiges Gremium haben, sei es ein Sonderparteitag oder eine erweiterte Landesvorstandssitzung mit den Kreisvorsitzenden, um einen Beschluss herbeizuführen, wie sich die CDU nach dem Wahlergebnis vom 27. Oktober verhalten soll. Und daran, an diesem Beschluss, müsste sich die Partei halten. Das wird nicht einfach sein, aber das ist zumindest im Weg, wo man eine Beschlusslage nach der Landtagswahl hat.
Keine Zusammenarbeit mit der AfD bekräftigt auch die Parteispitze.
Es darf hier nie eine Debatte geben über Machtoptionen, wenn es um die Grundsätze unserer CDU geht. Und deswegen verbietet sich jeder Gedanke daran, über eine Koalition nachzudenken oder eine Zusammenarbeit mit der AfD.
Morgen tagt die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag. Dann wird erneut über den Appell diskutiert.
Über Hartz IV wird auch diskutiert, vom ersten Tag an, seit es eingeführt wurde. Besonders umstritten das Prinzip fördern und fordern. Konkret heißt das nämlich im Einzelfall und im Ernstfall bestrafen und kürzen. Wer sich nicht an die Auflagen der Agentur für Arbeit hält, der muss mit Sanktionen und im Wiederholungsfall mit drastischen Kürzungen des Hartz IV-Geldes rechnen. Damit ist aber ab heute Schluss. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die starken Kürzungen entfallen müssen, und zwar sofort. Kleine Sanktionen bleiben erlaubt, aber alles andere verletzt nach Ansicht der Richter die Menschenwürde.
Hans-Peter Grad wurde vor ein paar Jahren das Arbeitslosengeld II gekürzt, weil er eine Stelle ausschlug, ähnlich wie beim Kläger am Bundesverfassungsgericht. Die finanzielle Not ist ihm noch immer präsent. 424 Euro pro Monat erhält ein alleinstehender Hartz-IV-Empfänger. Zusätzlich gibt es zum Beispiel Geld zum Wohnen. Die bisherige Regelung: Wer eine zumutbare Arbeit ablehnt oder eine Bildungsmaßnahme abbricht, muss mit Kürzungen rechnen. 3 Monate wird dann für alle ab 25 Jahren der Regelsatz um 30% gekürzt. Um 60% bei erneuter Pflichtverletzung innerhalb eines Jahres und um 100% ab dem 3. Verstoß. Dann fällt auch die Unterstützung für die Unterkunft weg. Kürzungen von 30% seien unter bestimmten Bedingungen in Ordnung. Weil es um die Menschenwürde der Betroffenen gehe, sagt das Gericht:
Auf Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse ist eine Minderung in Höhe von 60% des Regelbedarfs aber nicht zumutbar und deshalb verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen. Auch der vollständige Wegfall des Arbeitslosengeldes II ist nach derzeitigem Erkenntnisstand mit den verfassungsrechtlichen Maßgaben nicht vereinbar.
Reaktionen.
Karlsruhe hat die Menschenwürde ein ganzes Stück hergestellt. Die Sanktionen waren so nicht tragbar, nicht akzeptabel.
Wir haben Rechtssicherheit, das schafft gesellschaftlichen Frieden. Es gibt uns einen klaren Auftrag als Gesetzgeber, die Grundsicherung weiterzuentwickeln.
Bis ein neues Gesetz fertig ist, hat das Gericht angeordnet, ab sofort dürfen die härtesten Sanktionen nicht mehr verhängt werden.
Gestern hatten die Elektroautos ihren großen Tag in der deutschen Politik. Heute ging es um Wasserstoff, um H2. Autofahren mit Wasserstoff wird uns ja schon seit vielen Jahren als die super umweltfreundliche Zukunft verkauft. Aber wir warten immer noch. Der richtige Durchbruch ist noch nicht gekommen. Das soll sich aber jetzt ändern. Interessanterweise, ohne die Umweltministerin einzuladen, stellten vier Männer heute ihre Wasserstoffstrategie vor.
Vier Unionsministerien wollen die Wasserstoffwende. Wirtschaft, Entwicklung, Verkehr und Forschung sind vereint. Die Umweltministerin von der SPD wurde nicht eingeladen. Doch bis zum Jahresende soll es eine gemeinsame Wasserstoffstrategie der Bundesregierung geben, so der Wirtschaftsminister, der sich von seinem Sturz erholt hat.
Wir wollen, dass Deutschland bei den Wasserstofftechnologien die Nummer 1 in der Welt wird. Und das bezieht sich ausdrücklich nicht nur auf Grundlagenforschung, es bezieht sich auf Anwendungen im industriellen, im großindustriellen Maßstab.
Wasserstoff soll fossile Energieträger wie Erdöl ablösen. Er kann aus Wasser gewonnen oder mit CO2 aus der Luft zu synthetischem Ökotreibstoff umgewandelt werden. Wirklich öko ist Wasserstoff aber nur, wenn er mit erneuerbarer Energie produziert wird, betont die leicht verstimmte Umweltministerin.
Ich war leider nicht eingeladen. Nichtsdestotrotz bleibt Wasserstoff wirklich ein wichtiges Thema. Mir ist ganz zentral wichtig, dass es nachhaltig ist, dass es grüner Wasserstoff ist. Wer Ja zu Wasserstoff sagt, der muss auch Ja sagen zu Windkraftanlagen.
Doch der Ausbau der Windkraft in Deutschland stagniert. Um den zusätzlichen Energiebedarf zu decken, blieben auf absehbare Zeit nur Importe.
In Marokko haben wir mit den Marokkanern das weltgrößte Solarkraftwerk gebaut. Für 2 Cent aus dem Sonnenstrom kann dort Energie produziert werden.
Das Solarkraftwerk in Marokko gibt es schon. In Deutschland fahren ein mit Wasserstoff betriebener Zug oder einige wenige Brennstoffzellenautos. Vom Massenmarkt sind diese Projekte weit entfernt. Das soll sich ändern.
Wir haben so viel Geld im System wie nie zuvor, was die Förderung und die Investitionen betrifft. Ich habe allein noch in diesem Jahr 250 Millionen Euro für Wasserstoffforschung und Wasserstofffahrzeuge.
Nach Jahrzehnten der Forschung will die Bundesregierung jetzt einen Boom bei der Wasserstofftechnologie, auch um die selbst gesteckten Klimaziele zu schaffen.
Und wie läuft Umwelt- und Klimapolitik in den USA? Dazu hat der Cartoonist Tetsche diese Zeichnung angefertigt, America First. Das erste Land, gucken Sie genau, das unter dem steigenden Meeresspiegel versinken sollte. Mit dieser Anspielung hat Tetsche 2017 den deutschen Cartoon-Preis gewonnen und ist immer noch top aktuell. Gestern Nacht hat Donald Trump nämlich das Pariser Klimaschutzabkommen offiziell bei den Vereinten Nationen gekündigt. Dass heute 11.000 Forscher aus der ganzen Welt warnen, die Erderwärmung wird zu nie dagewesenem Leid führen, interessiert den US-Präsidenten nicht.
Donald Trump lässt die weltweite Kritik erneut unbeeindruckt. Der US-Präsident hat das Pariser Klimaschutzabkommen gestern fristgerecht gekündigt. Damit beginnt der einjährige formelle Austrittsprozess seines Landes. Bei einem Wahlkampfauftritt in Kentucky begründete Trump die Abkehr vom internationalen Abkommen, das die USA 2015 unter Präsident Obama unterzeichnet hatten. Wir haben den Krieg gegen amerikanische Energie beendet. Wir sind nun weltweit mit Abstand der größte Energieerzeuger. Auch den Krieg gegen unsere saubere Kohle haben wir beendet. Ich habe den Rückzug der USA aus dem furchtbaren, teuren und einseitigen Klimaschutzabkommen von Paris angeordnet. Dafür gibt es Beifall von Trumps Anhängern. Ganz anders die Reaktion der Opposition im fernen Washington. Sie verdammt die Politik des Präsidenten. Nancy Pelosi, die mächtigste Demokratin im Kongress, kritisiert Der Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen sei eine desaströse Fehlentscheidung. Trump begehe damit Verrat an der Zukunft aller Kinder. Gegen die Linie des Weißen Hauses formiert sich breiter Widerstand. In einer Art Klimakoalition der Willigen haben etliche Bundesstaaten, Städte und Unternehmen der USA angekündigt, sich auch künftig an das Pariser Abkommen halten zu wollen.
Trump wants out, we are still in. Jan-Philipp Burgert, können denn einzelne Bundesstaaten und Städte wirklich einen Gegenkurs zu Trump fahren?
Ja, das können sie tatsächlich. Ein Beispiel dafür ist Kalifornien, das als Vorreiter für ganz strenge eigene Abgasregeln gilt. Man muss sich vorstellen, in Kalifornien, da sind allein 35 Millionen Fahrzeuge zugelassen. Und dieses Gewicht, das hat die demokratische Regierung dort genutzt, um Autohersteller wie zum Beispiel VW, BMW, Ford und Honda dazu zu bewegen, sich den kalifornischen Richtlinien anzupassen. Doch die Trump-Regierung, die möchte solche Sonderwege in Zukunft nicht mehr dulden. Und so hat der Chef der Umweltbehörde hier in Washington erklärt, das sei unzulässig, eigene Standards zu erheben. Das Ganze ist jetzt ein großer Rechtsstreit und wird voraussichtlich vor dem obersten Gerichtshof landen.
Wir haben Donald Trump gerade gehört. Er spricht von der wörtlich wunderschönen, sauberen Kohle aus den USA. Wer glaubt ihm sowas?
Ja, das glauben ihm tatsächlich viele seiner Anhänger. Wenn wir bei Wahlkampfveranstaltungen irgendwo draußen im Land unterwegs sind, dann treffen wir immer wieder Anhänger von ihm, die an der Existenz des Klimawandels zweifeln oder die auch wissenschaftliche Fakten wirklich grundsätzlich in Frage stellen. Also Trump hat da einen harten Kern von Anhängern, die ihm sozusagen alles glaubt, was er sagt. Insgesamt muss man aber sagen, es ist auch hier, selbst in den USA kann man fast sagen, in der öffentlichen Debatte etwas in Bewegung geraten. Aktuelle Umfragen zeigen, dass 38% der Amerikaner sagen, dass sie sich wegen des Klimawandels große Sorgen machen. Und 2/3 der befragten US-Bürger sagen sogar, dass Präsident Trump zu wenig gegen den Klimawandel unternehme.
Diese Aufkündigung des Abkommens war ja angekündigt und erwartet worden. Der Prozess dauert jetzt aber noch ein Jahr, wird also erst nach der Präsidentschaftswahl vollzogen. Könnte theoretisch ein anderer Präsident an diesem Ausstieg noch rütteln?
Ja, theoretisch könnte das ein anderer Präsident, und alle demokratischen Präsidentschaftskandidaten haben auch gesagt, dass sie gerne ins Pariser Klimaabkommen zurückkehren würden. Technisch ist das ein bisschen schwierig, denn sie müssten erstmal warten sozusagen vom Tag ihrer Wahl im November 2020 bis zum eigentlichen Amtsantritt im Januar 2021, und dann müssten sie noch einmal eine vom amerikanischen Gesetz vorgegebene Frist von 30 Tagen vergehen lassen, aber dann könnten die USA theoretisch ins Pariser Klimaabkommen zurückkehren. Viele Konjunktive also. Jetzt müssen wir erstmal abwarten, wie sich die amerikanischen Wähler im kommenden Jahr entscheiden.
Jan-Philipp Burger zur Kündigung des Klimaabkommens durch die USA. Dankeschön nach Washington.
Gerne.
Und von den USA müssen wir dringend nach England gucken. Zwar hat uns bis vor kurzem die sehr spezielle parlamentarische Eigenart der Briten nicht besonders interessiert, aber dann kam er. Mr. Speaker John Bercow und seine legendären Ordnungsrufe in den zahllosen Brexit-Debatten. Plötzlich interessierten sich viele auch bei uns für diesen Parlamentssprecher und sein so besonderes Amt, das so viel Macht mit sich bringt. Bercow lieferte sich ein Duell nach dem anderen mit dem Premierminister und gewann. Jetzt zieht er sich zurück und das britische Parlament braucht natürlich einen Nachfolger. Lindsay Hoyle ist der neue Speaker und Dompteur im Unterhaus.
Nicht jeder wird so zu seinem ersten Arbeitstag geleitet. Aber der Speaker ist eben auch nicht irgendwer, sondern der mächtigste Mann im Haus. Und er ist ab heute der neue Sir Lindsay Hoyle. Dem Tohuwabohu der letzten Monate will er Einhalt gebieten. Mit diesem Versprechen gewann er gestern die Nachfolge von John Bercow. Dieser Job ist ein Privileg. Ich habe immer versucht, allen das gleiche Recht einzuräumen. Bei mir wird jeder in Ruhe gehört. Los geht es aber gleich wieder wüst. Wie es die Tradition gebietet, wird er nach siegreicher Wahl widerstrebend auf die Bühne gezerrt, aus gutem Grund. Er wird aus seinem Stuhl gezerrt, weil historisch niemand den Job gern genommen hat. Denn die meisten Speaker früher wurden am Ende geköpft. Zum Start aber überwog die Freude am neuen Job. Und jetzt Zum ersten Mal der Premierminister. Und noch sind alle nett zu ihm. Eine gewisse Sanftheit des Speakers hat Einfluss darauf, wie wir uns hier benehmen. Also, nett ist er, sanfter als sein Vorgänger und er mag Tiere. So sehr, dass er davon eine ganze Menge hat, die Namen britischer Politiker tragen. Eine Schildkröte namens Maggie, der Hund hört auf Gordon wie Gordon Brown, der Papagei heißt Boris. Ansonsten weiß man, dass er zu Hause gern bunte Ringelsocken in seinem sehr großen Wohnzimmer trägt und Fernsehen offenbar von der Seite sieht. Ein Mann aus dem Norden Englands eben, solide, bodenständig und immer unerschrocken. Er wird den Zirkus ein bisschen dämpfen, er wird ein bisschen den Pfeffer runterfahren. Und das brauchen wir. Wieder richtig langweilige englische Küche. Wirklich langweilig wird es hier aber auch mit Sir Hoyle nicht so schnell. Dennoch, der Geist seines Vorgängers dürfte noch eine Weile über Westminster schweben.
Und dann war ja heute Abend noch Champions League. Und eins kann man ganz klar sagen. Die Dortmunder scheinen so richtig Druck zu brauchen. Erst dann geben sie alles. Was für ein Spiel, was für ein Abend und was für eine Party im Westfalenstadion.
Riesenjubel in Dortmund bei Lucien Favre und seinen Spielern am Ende einer magischen Europapokalnacht.
Ich glaube, wir haben in diesem Stadion schon ganz viele tolle Erlebnisse gehabt, ich persönlich auch. Aber heute war es gerade in der zweiten Halbzeit ein großartiges Spiel. Richtiger BVB-Fußball, sehr intensiv, sehr mutig.
Dabei sah es zunächst so aus, als ob es eine Nacht des Grauens werden sollte für den BVB, das 0:1 durch Martinez bereits nach 5 Minuten. Und noch vor der Pause traf Ecino zum 0:2. Ganz lange Gesichter auf der Tribüne, auch beim verletzten Marco Reus. Doch dann startete der BVB seine unglaubliche Aufholjagd. 6 Minuten nach dem Wechsel, Hakimi ist zur Stelle, 1:2. Der BVB jetzt wie entfesselt. Etwas mehr als eine Stunde vorbei, Julian Brandt mit dem Ausgleich. Die Dortmunder angepeitscht vom Publikum, nun wie im Rausch. Eine Viertelstunde vor dem Ende ist es der überragende Hakimi, der mit seinem zweiten Treffer zum 3:2 Endstand trifft.
Ich meine, wenn man die erste Halbzeit sieht und wir 2:0 hinten liegen, das haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt gehabt. Nichtsdestotrotz dann natürlich umso schöner, dass wir da noch mit dem Sieg weggekommen sind.
Der BVB hat damit das Erreichen des Achtelfinals weiter in der eigenen Hand.
Gar nichts anbrennen lassen hat RB Leipzig. Ganz lässig, ganz klar war der Champions-League-Auftritt in St. Petersburg.
Überraschend blieb Leipzigs Timo Werner erst einmal draußen. Nach 5 Toren in den letzten 2 Spielen zwickten die Adduktoren etwas. Für ihn Nkunku, der auf Sabitzer. Halstenberg hat Zeit, sich den Ball auf seinen starken linken Fuß zu legen. Das Netz wackelte, die Diskussionen begannen. War das ein Handspiel von Nkunku? 3 St. Petersburger sagen ja, der Schiedsrichter auch. Das Tor zählte nicht. Leipzig blieb dran. Sabitzer, Demme, Diego Demme mit der verdienten Führung in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Für den 27-Jährigen überhaupt erst das 2. Tor seiner Profikarriere. 2. Durchgang der mittlerweile eingewechselte Werner auf Forsberg. Sabitzer 2:0. So blieb es auch. Leipzig mit einem souveränen Auftritt in St. Petersburg bleibt mit 9 Punkten Tabellenführer und könnte bereits im vorletzten Gruppenspiel gegen Benfica Lissabon den Einzug in die K.O.-Runde der Champions League klarmachen.
Gucken wir noch aufs Wetter, wobei hier in der Nordsee ist es ja eigentlich egal. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Und wer solche Wellen zu sehen bekommt, ist sowieso für alles entschädigt.
Heute Nacht fällt im Norden Regen, der sich etwas Richtung Süden ausbreitet. Im übrigen Land teils locker, teils dicht bewölkt und einzelne Schauer. Im Osten und Süden am Tag neben Wolken mit ein paar Schauern gelegentlich Sonnenschein. Sonst zeitweise leichter Regen. Im Nordwesten bekommt die Wolkendecke später Lücken. Am Tag im Norden bis 6, an der oberen Elbe bis 13 Grad. In der Nacht auf Donnerstag bis 7 Grad am Rhein. Im äußersten Norden und Süden leichter Frost.
Und damit tschüss für heute. Judith Rakers hat die nächste Tagesschau gegen 2:50 Uhr für Sie. Gute Nacht.